Sie hören den Artikel Luftangriffe auf Japan, Kapitel Operation Matterhorn, erste Angriffe von den Marianen, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Operation Matterhorn Vorbereitungen: Ende 1943 stimmte der Chief of Staff to the Commander-in-Chief of the Army and Navy, William D. Leahy, der Planung zu einer strategischen Bombardierungskampagne gegen die japanischen Hauptinseln zu. Hierzu sollten B-29-Bomber in Britisch-Indien stationiert und vorgeschobene Flugfelder in China errichtet werden. Diese Operation Matterhorn genannte Strategie führte zum Bau großer Flugfelder nahe Chengdu, welche zum Auftanken der von ihren Stützpunkten in Bengalen nach Japan und zurück fliegenden B-29 genutzt werden sollten. Chen No, der inzwischen Befehlshaber der 14th Air Force war, trat für die Errichtung der Flugfelder bei Guilin ein, da sich dieses näher an Japan befand. Sein Vorschlag wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, dass diese Positionen zu anfällig für japanische Gegenangriffe seien. Die Entscheidung für Chengdu bedeutete jedoch, dass sich nur die südliche Hauptinsel Kyushu im 2600 Kilometer weiten Angriffsradius der B-29 befand. Im Dezember 1943 wurde damit begonnen, das Bodenpersonal des für die Operation Matterhorn bestimmten 20. Bomber Command von den Vereinigten Staaten nach Indien zu verlegen. Im April 1944 wurde die 20th Air Force gebildet, um alle B-29-Operationen zu koordinieren. Der Oberbefehlshaber der USAAF, General Henry H. Arnold, übernahm, was bisher nicht vorgekommen war, das persönliche Kommando über den neu aufgestellten Großverband und übte den Oberbefehl vom Verteidigungsministerium aus. Zwischen April und Mitte Mai 1944 verlegte der 58th Bombardment Wing die Hauptkampfeinheit des 20. Bomber Command von ihren Stützpunkten in Kansas nach Indien. Das japanische Militär begann in Erwartung von Luftangriffen durch B-29 ab Anfang 1944 weitere Kampfflugzeuge aus China und dem Pazifikraum auf die Hauptinseln zu verlegen. Die militärischen Nachrichtendienste des Landes meldeten die Errichtung von Stützpunkten in Indien und China, weshalb das Militär mit Planungen begann, um von China ausgehende Luftangriffe abzuwehren. Diese Planungen umfassten die Aufstockung und Umformierung der drei auf Honshu und Kyushu stationierten Luftkampfgruppen des Heeres zur 10., 11. und 12. Luftdivision zwischen März und April 1944. Ende Juni verfügten die Luftabwehreinheiten auf den Hauptinseln so über 260 Kampfflugzeuge und konnten in Notfällen bis zu 500 weitere Flugzeuge heranziehen. Zur Verteidigung größerer Städte und Militärstützpunkte wurden zusätzliche Batterien mit Luftabwehrkanonen und Suchscheinwerfern aufgestellt. Im Mai erfolgte eine Stärkung des zentralen Verteidigungskommandos, als man ihm die Heereseinheiten im Ost-, West- und Zentraldistrikt direkt unterstellte. Zusätzlich erfolgte im Juli die Unterstellung der Marine-Kampffliegereinheiten in Kure, Sasebo und Yokosuka, deren Koordinaten mit den Heereseinheiten allerdings weiterhin mangelhaft blieb. Trotz dieser Fortschritte blieb die Luftabwehr unvorbereitet gegen die bevorstehenden Angriffe, da nur wenige der verfügbaren Flugzeuge und Luftabwehrkanonen die Operationshöhe der B-29 von etwa 9100 Metern erreichen konnten und nur wenige Radarstationen zur Frühwarnung einsatzbereit waren. Als Reaktion auf den Doolittle Raid und die Gefahr weiterer Angriffe versuchte die japanische Regierung, die Zivilverteidigung des Landes effizienter zu gestalten. Die Präfekturregierungen erhielten den Auftrag, Luftschutzbunker für die Zivilbevölkerung zu errichten, was aufgrund eines Mangels an Stahl und Beton häufig nicht realisiert werden konnte. Im Oktober 1943 wies das Innenministerium alle Haushalte in den größeren Städten an, eigene Schutzeinrichtungen zu errichten, welche meist aus einfachen Gräben bestanden. Einige wenige ausgeklügelte Luftschutzbunker wurden zum Schutz der Luftabwehrzentren und der zentralen Telekommunikationseinrichtungen gebaut. Insgesamt verfügte das Land jedoch nur über bombensichere Bunker für weniger als 2% der Bevölkerung, die daher bei Bombenangriffen auf Tunnel und natürliche Höhlen auswich. Nach Ausbruch des Krieges begann das Innenministerium damit, die Anzahl der Feuerwehrleute aufzustocken, welche aber weiterhin schlecht ausgebildete und ausgerüstete Freiwillige blieben. Darüber hinaus wurde die Allgemeinbevölkerung in der Bekämpfung von Bränden geschult und dazu ermutigt, einen sogenannten Luftverteidigungsschwur zu leisten, der sie dazu verpflichtete, nach Bombenangriffen auszurücken und bei der Brandbekämpfung zu helfen. Ab Herbst 1943 unternahm die japanische Regierung weitere Schritte, um die wichtigsten Städte des Landes gegen Luftangriffe zu schützen. Im November wurde ein zentrales Luftverteidigungshauptquartier eingerichtet und im Dezember begann man mit dem Abriss vieler Gebäude in verschiedenen Städten, um so Brandschneisen anzulegen. Bis Kriegsende ließ man etwa 614.000 Gebäude hierfür niederreißen, was einem Fünftel des gesamten Wohnraumverlustes während des Krieges entsprach. 3,5 Millionen Menschen verloren dabei ihre Behausungen. Im selben Monat begann die Regierung damit, Frauen, Kinder und alte Menschen in als Angriff gefährdet erachteten Städten dazu aufzufordern, aufs Land zu ziehen. Zeitgleich richtete man ein Programm ein, um ganze Schulklassen in ländlichere Gebiete zu verschicken. Bis August 1944 waren so 330.000 Schulkinder mit ihren Klassen auf das Land verschickt worden und weitere 449.000 waren mit ihren Familien dorthin gezogen. Eine Dezentralisierung von Industrieanlagen, um diese weniger anfällig gegen Luftangriffe zu machen, fand wegen logistischer Schwierigkeiten fast überhaupt nicht statt. Angriffe von China aus. Mitte Juni 1944 begann das 20. Bomber Command mit seinen Angriffen auf Japan. Der erste Angriff fand in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni statt, als 75 B-29 einen Angriff gegen die kaiserlichen Eisen- und Stahlwerke in der Stadt Yawata auf Kyushu flogen, der nur geringe Schäden anrichtete und zum Verlust von 7 B-29 führte. In den Vereinigten Staaten zog der Angriff begeisterte Medienaufmerksamkeit nach sich, während er der japanischen Zivilbevölkerung ein Zeichen dafür war, dass das Kriegsglück sich wendete. Nach dem Angriff auf Yawata stockte das Militär die Luftabwehrtruppen weiter auf und bis Oktober des Jahres verfügten die drei Luftdivisionen über eine ständige Truppe von 375 Kampfflugzeugen. Diese Stärke blieb bis März 1945 nahezu unverändert. Da er aufgrund von mangelnden Treibstoffreserven in China keine weiteren Angriffe auf Japan fliegen konnte, enthob General Arnold den Kommandeur des 20. Bomber Command, Brigadegeneral Kenneth Wolfe, kurz nach dem Angriff auf Yawata seines Kommandos und ersetzte ihn im August 1944 durch Generalmajor Curtis LeMay, der mit der 8th Air Force im Luftkrieg gegen das Deutsche Reich bereits Erfahrung gesammelt hatte. Die folgenden Angriffe von China aus erfüllten ihre Ziele im Allgemeinen nicht. Der zweite Angriff fand am 7. Juli statt, als 17 B-29 die Städte Ōmura, Sasebo und Tobata angriffen. In der Nacht vom 10. auf den 11. August griffen 24 Bomber Nagasaki an. Ein erneuter Angriff auf Yawata am 20. August blieb ebenfalls erfolglos, wobei über 100 japanische Jagdflugzeuge die anfliegenden Bomber abfingen. 12 der 61 B-29, die das Zielgebiet erreichten, gingen verloren, dabei einer durch einen Rammangriff eines Jagdfliegers. Die japanische Propaganda behauptete infolge der Luftschlacht, dass über 100 feindliche Bomber abgeschossen worden seien, und stellte eine der abgestürzten Maschinen in Tokio aus. Nach seiner Kommandoübernahme startete LeMay ein Ausbildungsprogramm und reorganisierte die Wartungseinheiten des 20. Bomber Command, was die Effizienz steigerte. Ein Angriff auf Ōmura am 25. Oktober konnte ein kleines Flugzeugwerk in der Stadt zerstören, ein Folgeangriff am 11. November stellte sich als Fehlschlag heraus. Am 21. November griffen 61, am 19. Dezember 17 B-29 die Stadt erneut an. Der letzte Angriff des 20. Bomber Command über China fand am 6. Januar 1945 statt, als 28 Bomber erneut Ōmura bombardierten. In derselben Zeit hatte das 20. Bomber Command von seinen Basen in China ebenfalls Ziele in Mandschukuo, Taiwan und China angegriffen. Von Indien gestartete Maschinen bombardierten verschiedene Ziele in Südostasien. Der letzte Angriff vor der Verlegung des Command auf die Marianen wurde am 29. März gegen Singapur geflogen. Im Ganzen betrachtet war Operation Matterhorn kein Erfolg. Die neuen Luftangriffe auf die Hauptinseln konnten nur das Flugzeugwerk in Ōmura zerstören. Im Verlauf der Operation verlor das 20. Bomber Command bei seinen Einsätzen insgesamt 125 B-29, davon 22 oder 29 durch Feindeinwirkung. Der Großteil der Verluste kam durch Abstürze als Folge technischer Mängel oder Pilotenfehler zustande. Die Bombardierungen beeinflussten die japanische Zivilmoral nur in geringem Maße, zwangen das Militär aber dazu, die Heimatverteidigung zu Lasten anderer Regionen zu verstärken. Diese Effekte rechtfertigten nicht den hohen Material- und Logistikaufwand, den die Alliierten in die Operation investierten. Es ist wahrscheinlicher, dass die zusätzlichen Transportflugzeuge, die zur Versorgung der Stützpunkte in China benötigt wurden, die Operationen der 14th Air Force gegen die japanische Schifffahrt effektiver unterstützt hätten. Die offizielle Geschichtsschreibung der USAAF kommt zu dem Schluss, dass der komplizierte Transport ausreichender Mengen an Nachschubgütern nach China und Indien der wichtigste Faktor für das Scheitern von Operation Matterhorn war. Weitere Gründe waren laut dieser technische Probleme mit den B-29 und die mangelnde Erfahrung der Bomberbesatzungen. Die häufig über Japan widrigen Wetterbedingungen behinderten die Bombardierungen ebenfalls, da die B-29-Besatzungen über ihrem Zielgebiet aufgrund von Höhenwinden und Bevölkerung ihre Bomben nicht zielgenau abwerfen konnten. Erste Angriffe von den Marianen. Kräfte des United States Marine Corps und der United States Army konnten zwischen Juni und August 1944 die Inseln Guam, Saipan und Tinian in den Marianen erobern. Bautrupps der USAAF und der US Navy errichteten in direkter Folge der Besetzung der Inseln insgesamt 6 Flugfelder, die die Operationsbasis für mehrere hundert B-29 bilden sollten. Diese Stützpunkte befanden sich nur 2500 Kilometer südlich von Tokio und konnten leicht über See versorgt werden, was sie sehr viel nützlicher als jene in China machte, da so jeder Punkt der Hauptinseln angegriffen werden konnte. Japanische Flugzeuge griffen mehrmals den Stützpunkt auf Saipan an, während dieser sich noch im Bau befand, in einem erfolglosen Versuch, die Konstruktion der Start - und Landebahnen zu verlangsamen. Ab Oktober 1944 trafen die ersten Einheiten des 21. Bomber Command der 20th Air Force auf den Marianen ein. Das Bomber Command stand unter dem Befehl von Brigadegeneral Haywood S. Hansell, der wie Curtis LeMay bereits mit der 8th Air Force im Luftkrieg gegen das Deutsche Reich 1943 – 44 Erfahrung gesammelt hatte. Als Vorbereitung auf den ersten Einsatz gegen die Hauptinseln flogen B-29 des Bomber Command im Oktober und November sechs Übungsmissionen gegen Ziele im Zentralpazifik. Am 1. November überflog ein zur 3rd Photographic Reconnaissance Squadron gehörender F-13 Fotoaufklärer, eine umgebaute Variante der B-29, Tokio und war damit das erste amerikanische Flugzeug seit dem Doolittle Raid, das die Stadt überquerte. In den folgenden Tagen überflogen weitere F-13 den Großraum Tokio-Yokosuka, um Informationen über die dortigen Flugzeugwerke und Hafenanlagen zu sammeln. Die große Einsatzhöhe und hohe Geschwindigkeit sorgten dafür, dass die F-13 dem schweren Abwehrfeuer und den vielen japanischen Jagdflugzeugen ausweichen konnten. Die ersten Angriffe des 21. Bomber Command auf die Hauptinseln richteten sich gegen die Flugzeugindustrie des Landes. Der erste, Operation San Antonio I genannte Angriff fand am 24. November statt und hatte das Musashino-Flugzeugwerk in einem Vorort Tokios zum Ziel. Nur 24 der 111 eingesetzten B-29 bombardierten dabei das Hauptziel, während andere ihre Bomben über Hafen - und Industrieanlagen sowie Wohngebieten abwarfen. Die 125 zur Abwehr gestarteten japanischen Flugzeuge schossen bei diesem Angriff einen der amerikanischen Bomber ab. Das Bombardement beschädigte das Flugzeugwerk und schwächte das Vertrauen der japanischen Zivilbevölkerung in die Luftverteidigung des Landes weiter. Als Reaktion verstärkten die japanischen Heeres- und Marineluftstreitkräfte ab dem 27. November ihre Angriffe auf die Marianen, wobei sie bis zu ihrem letzten Angriff im Januar 1945 insgesamt 11 B-29 am Boden zerstören und weitere 43 beschädigen konnten. Ihre eigenen Verluste während der gesamten Operation betrugen vermutlich 37 Maschinen. Die folgenden Angriffe auf die Hauptinseln erwiesen sich als Fehlschläge. Das 21. Bomber Command griff zwischen dem 27. November und dem 3. Dezember dreimal Tokio an. Zwei der Angriffe richteten sich erneut gegen das Musashino-Flugzeugwerk, während der dritte ein Industriegebiet zum Ziel hatte. Bei diesem wurden Napalm-Streubomben vom Typ AN/M-69 eingesetzt, der speziell zum Angriff auf japanische Städte entwickelt worden war. Die Angriffe auf das Flugzeugwerk am 27. November und 3. Dezember richteten nur geringe Schäden an, da Höhenwinde und dichte Bewölkung ein zielgerichtetes Bombardement behinderten. Der durch 29 Bomber durchgeführte Brandbombenangriff in der Nacht vom 29. auf den 30. November und die anschließenden Brände zerstörten ein Gebiet von etwa einem Viertel Quadratkilometer. Er wurde durch das Hauptquartier der 20th Air Force ebenfalls als erfolglos bewertet. Vier der nächsten fünf Angriffe richteten sich gegen Nagoya. Die ersten beiden Bombardements am 13. und 18. Dezember bestanden in Präzisionsbombardierungen der Flugzeugwerke in der Stadt. Der dritte war ein Tagesangriff mit Brandbomben. Dieser wurde durchgeführt, nachdem die 20th Air Force einen Angriff von 100 mit der AN/M-76-Bombe bestückten Bombern gefordert hatte, um die Effektivität dieser neuen Brandbombe gegen japanische Städte zu testen. Brigadegeneral Hansel protestierte gegen diesen Angriff, da er glaubte, dass Präzisionsbombardements bereits Wirkung zu zeigen begannen und der Übergang zu Flächenbombardement kontraproduktiv sein könnte. Nachdem ihm versichert worden war, dass dieser Angriff keinen generellen Wechsel der Taktik darstellte, stimmte er ihm zu. Trotz der anderen Bewaffnung führten 78 Bomber den Angriff am 22. Dezember als Präzisionsbombardement auf die Flugzeugindustrie durch. Schlechtes Wetter sorgte dafür, dass nur geringe Schäden verursacht wurden. Am 27. Dezember flog das 21. Bomber Command einen erneuten Angriff auf das Musashino-Flugzeugwerk, konnte dieses jedoch nicht treffen. Am 3. Januar 1945 flogen 97 B-29 einen Flächenangriff gegen Nagoya, der mehrere Brände in der Stadt verursachte, die aber schnell unter Kontrolle gebracht werden konnten. Ende Dezember 1944 beschloss General Arnold, der mit den Leistungen des 21. Bomber Command unter Brigadegeneral Hansel unzufrieden war, diesen durch Curtis LeMay zu ersetzen. Er begründete seine Entscheidung damit, dass er möglichst rasch sichtbare Ergebnisse der Luftangriffe erzielen wollte. Zusätzlich passte Hansels Bevorzugung von Präzisionsbombardements nicht mehr in die Taktik des Hauptquartiers der 20th Air Force, welche eine Verschiebung hin zu mehr Flächenbombardements wünschte. Aufgrund seiner guten Leistungen als Befehlshaber des 20. Bomber Command hielt man LeMay für den idealen Kandidaten, um die Probleme des 21. Bomber Command zu lösen. Hansel erfuhr am 6. Januar von Arnolds Entscheidung, verblieb aber noch bis Mitte des Monats auf seinem Posten. In der Zwischenzeit führte das 21. Bomber Command weitere als erfolglos gewertete Präzisionsangriffe auf das Musashino-Flugzeugwerk und ein Flugzeugwerk der Firma Mitsubishi in Nagoya am 9. bzw. 14. Januar durch. Der letzte durch Hansel geplante Luftangriff wurde als Erfolg gewertet. Am 19. Januar griffen 77 B-29 erfolgreich ein Kawasaki-Flugzeugwerk bei Akashi an. Während der ersten drei Einsatzmonate gegen die Hauptinseln wies das 21. Bomber Command eine durchschnittliche Verlustrate von 4,1% pro Einsatz auf. Ende Januar 1945 verabschiedete das kaiserliche Hauptquartier verspätet einen Zivilverteidigungsplan gegen die amerikanischen Luftangriffe. Dieser Plan übertrug die Verantwortlichkeit zur Brandbekämpfung an Gemeinderäte und Nachbarschaftshilfen, da ein Mangel an ausgebildeten Feuerwehrmännern bestand. Zusätzlich wurde eine allgemeine Verdunkelung ab 22 Uhr vereinbart. Beobachtungsposten auf den Bonin-Inseln konnten mit etwa einer Stunde Vorwarnzeit vor anfliegenden Bombergruppen warnen, woraufhin in den als gefährdet eingestuften Städten Luftalarm gegeben wurde. Die ersten Luftangriffe unter dem Kommando von Curtis LeMay führten zu unterschiedlichen Resultaten. Das 21. Bomber Command flog zwischen dem 23. Januar und dem 19. Februar sechs große Angriffe, die als weniger erfolgreich eingestuft wurden, obwohl ein Brandbombenangriff gegen Kobe am 4. Februar zu größeren Zerstörungen in der Stadt und an ihrer kriegswichtigen Industrie führte. Obwohl LeMay die Wartungstrupps reorganisierte, was dazu führte, dass weniger Bomber ihre Angriffe wegen technischer Probleme abbrechen mussten, stieg die Verlustrate in diesen Operationen auf 5,1%. Vom 19. Februar bis zum 3. März flog das 21. Bomber Command Präzisionsangriffe gegen verschiedene Flugzeugwerke, um japanische Jagdflugzeuge über den Hauptinseln zu binden und so deren Eingreifen in die Schlacht um Iwo Jima zu verhindern. Höhenwinde und Bewölkung sorgten dafür, dass hierbei nur geringe Schäden verursacht wurden. Ein Brandbombenangriff mit 172 Bombern auf Tokio am 25. Februar zerstörte etwa 2,5 Quadratkilometer an Wohngebiet in der Stadt. Dieser Angriff war als Test in großem Maßstab zur Bestimmung der Effektivität von Brandbombardements durchgeführt worden. Verschiedene Faktoren werden zur Erklärung der geringen Effektivität der Präzisionsangriffe des 21. Bomber Command herangezogen. Den wichtigsten stellt das Wetter dar, da die Angriffe häufig durch über Japan vorherrschende Höhenwinde und dichte Bewölkung behindert wurden, welche einen akkuraten Bombenabwurf erschwerten. Schlechtwetterfronten zwischen den Marianen und Japan führten überdies dazu, dass sich die Bomberformationen auflösten und Navigationsprobleme hatten. Schlechte Wartung und eine Überbelegung der verfügbaren Stützpunkte waren weitere Gründe. Sie reduzierten die für Angriffe verfügbare Zahl an Bombern und verkomplizierten den komplexen Start - und Landeprozess großer Bomberformationen. Luftangriffe auf Japan. Kapitel Operation Matterhorn – Erste Angriffe von den Marianen wurde vom Benutzer Blick am 21. März 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe auf Japan. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden